Weißt du, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Eine Seite sagt, wow, was hat der Sven oder was haben andere Leute schon alles gesehen oder was nehmen sie sich auch noch vor, was ja auch realistisch ist noch und so weiter. Aber ein bisschen traure ich, weil ich denke mir, mein Gott, wo ist die meine Zeit geblieben? Weil ich war ja auch immer jemand, der gerne dann auch mal unterwegs war, eine Zeit lang in Italien und ich habe in Österreich gewohnt und so weiter. Ne? Ist schon blöd, dass ich das alles nicht gesehen habe, aber ich bin deswegen nicht frustriert oder so. Ich weiß aber auch ganz genau, das wird jetzt nicht mehr passen, das schaffe ich nicht mehr. Aber völlig in Ordnung, weil Amerika kann mich mal.
Du darfst nur nicht frühstücken, wenn du da morgens schon Pilze und Morcheln und mit Soja und so da unterwegs bist. Das und diese Tofu-Sachen, die stinken auch, ehrlich gesagt. Der Frühstücksraum in Japan ist echt nicht meins.
Ich habe so ein paar Ziele, wo ich natürlich sagen würde, oh ja, da würde ich sehr gerne auch alleine gern mal hin. Aber ich war so lange alleine in meinem Leben. Und ich war in so vielen Hotels.
Also ich finde schon, stell dir mal vor, was in Europa los wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. An was für einer Stelle würden wir stehen? Und wenn ich jetzt gucke, was gerade, also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich finde das schon ziemlich wichtig, sich dessen immer wieder gewahr zu werden. Du warst jetzt wirklich gerührt?
Ja, natürlich bin ich gerührt. Ich bin mich rührend. Ganz viele. Ich darf Sachen nicht sehen. Ich darf bitte melde dich nicht gucken. Da fange ich an zu heulen. Es ist so, da stehe ich zu. Da ist mir egal.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Es gibt so viel, was ich noch sehen will. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ganz schön, dass das alles nicht so unrealistisch ist, das nochmal zu schaffen auch.
Absolut.
Ja, aber dafür muss man sich die Zeit nehmen, Martin. Und das ist wieder ein anderes Thema. Weil Urlaub ist ja, Urlaub und Martin ist ein Widerspruch an und für sich. Eine sogenannte Tautologie, glaube ich, ja, oder? Sollen wir loslegen?
Wie sollen wir loslegen? Womit loslegen?
Es ist total schön, dich wieder zu sehen, Martin.
Es ist sehr schön, dich zu sehen, Sven, wirklich im Sommeroutfit. Ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber im Moment sind es 79 Grad Schatten im Schatten. Und du hattest eine lange Reise hinter dir und bitte berichte doch davon. Du warst nicht irgendwo. Du warst nicht beim SV Auweiler Esch auf dem Aschenplatz. Nee, ich glaube, die haben mittlerweile einen Rasenplatz. Sondern du warst, wo warst du?
Beim DFB-Pokalfinale. Ich bin da ja jedes Jahr. Ich habe ja so ein Tippspiel bei WDR 2, das heißt Alle gegen Pistol. Da kann also eine Community, es sind über 100.000 Registrierte, gegen mich die Bundesliga tippen. Und ich bin immer sagenhaft schlecht. Und dann haben wir die 11 des Jahres, setze ich zusammen aus den 10 Besten. Also ich treffe die Menschen, die sich wirklich gegen 100.000 durchsetzen. Das ist der Hammer. Und dann wird
Wie sind die? Sind das
ja, so komplett? Erzähl ich dir sofort. Und dann ist einer, wird ausgelost unter denen, die besser sind als ich. Also das, da,
ach so, ne,
das ist klar. Und dann treffen wir uns freitags abends in Berlin. Und wie sind die so? Naja, das sind Leute, die zum Teil Programme schreiben. Die sagen, ja, ich bin Mathematiker und ich bin übrigens nächstes Jahr auch hier. Bei der Vorstellungsrunde hat mir das echt mal einer gesagt, weil er gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier so einen Algorithmus gefunden und ich werde immer top tippen. Ich habe den Menschen nie wieder gesehen.
weil der auf Tipico Island wohnt.
Ja, das war einer, der mal Erster war und auf Platz 2, und das wirst du lieben, war dann einer, so eine Kölsche mit einem Zwirbelbärtchen. Ne? Und ich habe den gefragt, hör mal, wie hast du es denn geschafft, hier Zweiter von 100.000 zu werden? Sagt er zu mir, ja, weißt du was, Sven, ich schon alles 3-1 und 1-3 getippt. So, weißt du? Ja, also es führen viele Wege nach Berlin. Ich bin dann auch da, egal wie schlecht ich tippe. Und was soll ich sagen? Ich habe Teile des Spielfelds nicht mehr erkennen können beim Spiel Bayern gegen Stuttgart.
So dicht warst du?
Nein, hast du es gesehen?
Ich dachte, das wäre beruflich.
Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es doch gesehen.
Pyro ohne
Ende. Beziehungsweise, was ich gesehen habe, ich habe es angemacht und habe erst gedacht, so, oh, cooler Filter auf der Kamera. Die drehen jetzt mit Instagram.
Ja.
Aber es war schon heftig. Mich hat's ehrlich gesagt, ich bin ja eher so, ich liebe ja alles, was mit dem Fußball zu tun hat. Ich mag ja sehr, sehr gern diese Fankultur, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht gegen Bengalo. Aber so, ich hätte gern das Spiel gesehen, sagen
ja,
wir mal so.
Also es war auch erstaunlich. Normalerweise würde man ja sagen, ja, Stuttgart, die bringen da das Ganze rein. Übrigens, das waren die laxesten Einlasskontrollen, die ich hier erlebt habe. Ich bin einfach da durchgegangen. Also es war einmal piep, piep und dann noch nicht mal abtasten, gar nichts. Sonst kriegst du ja immer irgendwie, zieh mal die Mütze aus und mach dies, das und so. Aber es waren nicht die Stuttgarter Fans, die ganzen Bengalos mitgebracht haben. Da war auch ein bisschen was. Aber der Bayern-Block.
Ach so, ich dachte, jetzt wäre die VIP, die VIP-Tribüne gewesen.
Ja, nee, die ganzen.
Mit den ganzen Funktionären, die hatten auch alle.
Ja.
Ihre dicken Zigarren.
Natürlich, ne?
Ja, Junge.
Ostkurve kennst du, Olympiastadion. Ja, das ist ja schon eine dicke Uschi da, ne? Muss man sagen.
Riesig, ja.
Und es war komplett eingerahmt mit Pyrofackeln. Also es war ein Rahmen gesetzt in der Kurve von den Bayern-Fans. Und das war natürlich schon, ich glaube, die wollen so ein bisschen zeigen, Leute, wir haben das auch hier mit der Ultrakultur und wir sind nicht nur hier der FC Scampi. Und das haben die dann schon geschafft. Also auch permanent diese Durchsagen, lass das bitte und ich weiß nicht was. Und ich habe ja den Vergleich in Schweden. Wenn ich da zu Allsvenskan gehe, das ist eine...
Allsvenskan.
Eine der großen Ligen, sagen wir mal.
Hab ich's richtig gesagt? Allsvenskan.
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 Ja, die Allsvenskan. Übrigens eine Liga ohne VAR, ohne Videokeller. Da siehst du noch Spiele ohne Videobeweis. Da wird's nachgespielt. Feuer noch gereicht wird für Pyro. Ich habe noch nie eine Pyro-Durchsage gehört. Also Wahnsinn, wie viel da abgeht und da gibt's keine Empörungskultur. In Deutschland empören wir uns immer über diese Pyros. In Schweden ist das nicht so. Und eins noch vom Pokalfinale.
Da gibt's sogar bei Ikea die Pyros zum Nachbauen. Kommt zum Aufbauen. Pyramide.
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 Was man, glaube ich, im Fernsehen nicht gesehen hat, war dieses...
In der Lichtabteilung, sorry, ich selber davor.
Pyramide.
Meine Schwester arbeitet ja auch bei Ikea, aber da kommen die, stehen die direkt davor und sagen, wo sind die Kerzen? Und da komme ich, so ein voll tätowierter Hooligan, so, hallo, wo ist die Pyramide? Und die Kinder so, dann gibt's extra für die Kinder Pyramide.
Ja, nein, in Schweden wird's das geben, weil ich habe noch nie eine Stadiondurchsage da gehört. Nein, in Schweden.
Ich hätte sie nicht verstanden. Das wäre das Problem.
Wahrscheinlich ist es da so dunkel im Winter, dass sie sagen, dass wir brauchen das.
Wir brauchen das Licht.
Wir brauchen das Licht. Aber was man, glaube ich, im Fernsehen nicht gesehen hat, und das fand ich schon krass, so kurz vor der WM, ein Riesenbanner, was vom Stuttgarter Block, also Westkurve.
Oh, das habe ich gesehen, ja.
Hast du gesehen?
Das fand ich.
Da wurde es aufgespannt.
Gänsehaut.
DFB, wie so ein Parkverbot, dann da durch und da drunter. Da geht es natürlich um die Verurteilung von Ultras und...
Ja, und die 50-1-Regelung.
Ja,
die
alles
mischen sich ja auch da ein wiederum.
Und da steht da drunter noch im so Richter, Henker, Kläger, also dass man sozusagen alle Gewalt... Dinge da vereint auf den DFB. Fundamentale Kritik. Und dieses Banner wurde durchs ganze Stadion in einer Bierruhe. Niemand hat's runtergerissen. Und das Ding war ja riesig. Also ja. 20 Meter Durchmesser bestimmt. Und durchs ganze Stadion bis zum Ehrengastbereich. Und erst da unter meinen Augen wurde das dann einkassiert. Also hat man das im Fernsehen gesehen?
Das hat man gesehen. Und ich habe mal versucht, ein bisschen die Kamera wegzuziehen. Das finde ich auch immer, das Beste so. Das ist meine kleine Kritik mal, dass immer wieder, klar, wenn es Beleidigungen sind oder so, aber ich meine, weißt du, mittlerweile haben auch die Ultras so ein bisschen auch mal was zu sagen. Und ich finde das auch richtig so. Und wenn es beleidigend ist oder wenn es jetzt hier gegen Herrn Hopp geht oder wo ich sage, Leute.
Nein, das geht nicht. Diese Fadenkreuz-Geschichte mit Hopp, das geht nicht.
Diesen ganzen Kram, ja, Leute, so. Aber was ich beeindruckend fand, ich meine, die Stuttgarter und die Münchner Fans, die sind ja wirklich, die sind keine Freunde.
Die sind keine Freunde.
Und dann war aber dieses eine Banner, hoffentlich kriege ich es noch zusammen, verfeindete Lager, aber in der Sache vereint. Irgendwie so.
Ja, in den Farben getrennt, in der Sache vereint.
Genau.
Ja, das ist ja...
Das dachte ich mir so, mein Gott, also da gibt es halt auch Gespräche, wie mögen diese Gespräche sein? Ja, sag mal, wir machen da ein Banner, setz ihr damit. Ja, da müssen wir mal schauen, das ist der Wahnsinn.
Ja, und jetzt, wo treffen wir uns denn, wo wir uns prügeln?
Genau.
Sag mal, wo treffen wir uns dann?
Ja, pass auf, da bringen wir die Farben mit. Da kümmert wir uns ja erst das Plakat malen und dann auf die Fresse hauen. Wir lachen jetzt darüber, aber das war schon beim letzten Spiel in München war schon ziemlich heftig.
Ja, aber also das ist ein riesenkomplexes Thema. Ich finde die Fankultur in Deutschland, ich glaube, da beneiden uns viele Länder drum. Was da in den Stadien abgeht, finde ich zu 99% richtig geil. Und ich finde so ein paar Sachen, naja, vielleicht diese Empörungskultur, vielleicht muss man auch, das ist Fußball. Fußball war auch immer ein bisschen assi und anarchisch und das kannst du auch nicht alles eliminieren, solltest du auch gar nicht.
Wir haben letztens in der letzten Folge übrigens gesagt, dass Eddie Murphy mitgespielt hat bei Police Academy. Also,
das stimmt gar nicht.
Ich glaube, ich habe noch nicht so
Beverly viele... Hills Cop, wir haben... Nee, das war Beverly Hills Cop.
Das ist, weil wir uns manchmal da auch nicht zuhören. Das ist, also ich wollte mich an der Stelle, ich habe noch nie so viele Reaktionen bekommen. Also sorry, es war natürlich Michael Winslow, ne, So, ne? Also, das war natürlich ein Riesenfehler.
Aber Schlussgedanke zum Stadion. Und wie ich weiß, das ist ja mein Hauptjob eigentlich, Sportjournalismus und Fußball. Fühlen, verkaufen, einordnen. Ich rede ja echt mit vielen. Aber wenn ich so runterbreche, ich habe ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Köln in vielen Logen auch zu sein. Also
deswegen sind wir auch befreundet.
So, ja, nein, also ich glaube schon, wenn ich da 2-3 Telefonate führen würde, würde ich da irgendwie hier in der Loge da und so. Und das ist auch wunderbar, habe ich auch ein paar Mal schon gemacht. Aber soll ich dir eins sagen? Ich habe ja diese Karten, Oberrang, West. Und wenn ich da sitze, dann sitzt hinter mir der Ralf und dann sitzt da die Monika und die sitzen da seit Jahren und das ist mein Block. Und da gehe ich dann hin und ich würde das immer vorziehen, dahin zu immer, immer vorziehen.
Natürlich.
Weil das für mich dann echt ist. Also ich gehe ja nicht ins Stadion, um dann möglichst viele Kölsch abzugreifen und ein paar Buletten und Mensch, man ist hier und so. Diese Happening-Gedanke von wegen, hier trifft man sich und wer ist das? Ah, guck mal, da sitzt die und so. Bekannte Menschen zum Teil. Das will ich gar nicht im Stadion. Also dann wäre die Birne ja überhaupt nicht fokussiert auf das Erlebnis, sondern mehr, oh, was könnte jetzt hier vertriebsmäßig für mich interessant sein? Was ist hier dieser Kommunikationsort, Stadion, Mensch, ein bisschen Businessloge und so. Fuck it. Nee, will ich nicht. Mhm. Kannst du es verstehen?
Ich kann es total verstehen. Ich nehme trotzdem beides gerne mit. Also wenn man mich mal irgendwo, also das ist so. Also
nein, ich will jetzt auch nicht so in den Dreck ziehen, aber
nein, das,
aber vom Erlebnis her, ich merke, dass ich dann so abgelenkt bin.
Nein, ich habe es ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, die Story, als mich Marco Rehmer mal, wir waren natürlich auf dieser VIP-Lounge bei Borussia Dortmund und er sagt, warte mal, ich kenne da ein paar Ordner, lass uns mal, wir gehen mal genau gegenüber von der Süd. Und da hat er mir das Spiel erklärt, hier so, guck mal, da kennst du einen vom 1. FC Köln, die hängende 6 hier, 3, die Pressing 9 und bla bla, der war nur noch am Chinesisch am Quatschen. Und da war aber so eine Stimmung.
Ja.
Das war, vor allem, weil der war so ein bisschen gemischt, der Block, da waren so ein paar Kölner und dann saßen da ein paar Dortmunder und ein paar Touristen.
Ja, genau.
Sich dann als Erlebnis das komplette Fanpaket gekauft haben, einer in Köln und einer in Dortmund.
Ja, das gibt's ja auch immer wieder, ne?
Gibt's auch immer wieder, ja.
Unser Thema heute in die Keinratgeber. Ihr werdet es natürlich schon gesehen haben. Wir wollen heute reden über, Traum-Destinations, wo wir noch nicht waren. Also so Traumziele, also ne, in der Welt. Du wirst ja einiges schon gesehen haben, ich auch.
Eben nicht.
Okay, aber die Top 5 der Dinge, die wir nochmal sehen wollen, darum soll es heute gehen. Ich habe mir 5 aufgeschrieben. Du hast gesagt, ich lasse es einfach mal mit mir passieren. Soll ich einfach mal vorlegen?
Bitte, bitte, bitte.
Ich lege einfach mal vor. Ja. Und, ich schlage jetzt hier mal auf. Und gehe einfach in ein Land, wo ich schon mehrmals war. Du wirst sagen, ach Sven, du glücklicher, Japan. Ich war ganz oft beim großen Preis von Japan in Suzuka. Und in Fuji war ich auch 2-mal oder 3-mal. Am Fujiyama, wirklich am Fuße dieses Berges, den ja alle kennen irgendwie. In Japan, der Heilige Berg, glaube ich, sogar da. Sebastian Vettel ist an dem Wochenende, wo ich da war, sogar hochgegangen. Also je nachdem, wie früh man da losgeht. Am Rande seines Grand Prix.
Typ, ey.
Ja, was ein Typ. Also Japan ist ein Land, da würde ich unbedingt nochmal gerne hin, weil ich finde das so fantastisch. Ich war ein paar Mal in Tokio, das ist eine Stadt, allein in so einem klassischen japanischen Restaurant zu essen, wo die Leute da mit dir zusammen im Raum sind und die Sachen um dich herum gebrutzelt
werden. Meinst du bei Starbucks?
Alles furchtbar gesund. Du bestellst was und dann so, kommen die Befehle auf Japanisch, dann kommt aus irgendeiner Ecke, wo einer was macht, dann über ein paar Stationen das Essen an deinen Tisch und du kannst da schönes japanisches Bier, es gibt übrigens sehr leckeres Bier in Japan, da trinken. Das war, ich meine, die Rechnung war auch irre. Das war Tokio. Also Tokio habe ich schon gesehen. Ich war auch zum Beispiel, kennst du diesen Film Lost in Translation?
Ja, natürlich.
In dieser Bar war ich auch 2-mal, habe aber dann den Whisky von rechts unten auf der Karte dann genommen. Ja. Unfassbar, wie teuer Whisky sein kann. Das ist ja.
Habe ich aber auch schon mal erlebt. Gerade ich als Nicht-Alkohol, also Fanatiker, mal in einer Bar in Berlin gewesen und das war so eine Ete-Tapete-Bar, wie ich immer so schön sage. Boah, war das ein arrogantes Fatzkenvolk. Und dann war ich aber da mit einer Lady verabredet und sie wollte dann unbedingt nach dem Essen noch so einen Absacker trinken und ich so, ja, alles klar. Und ich sag zu diesem Pinguin da hinter der Theke, weil, sorry, dass ich Pinguin sag, weil der hat so einen Wichs geschoben, der Typ. Ich sag, überrasch mich, das hätte ich nicht sagen müssen. Ja, wie wär's mit dem Hennessy on the Rand, der wurde von einem Bettelmönch aus Tibet in seinem Arsch hergetragen und so. Und ich so, schütt ein, dann habe ich, glaube ich, 80 € bezahlt für so einen Rotz in so einem Ding drin. Aber alle haben mich, oh mein Gott, so angeguckt und ich so, schmeckt wie schmeckt wirklich wie Terpentine.
Ja, jedenfalls war ich da. Da habe ich wirklich einen Haken hintergemacht, also weil ich den Film liebe, Bill Murray sowieso.
Ja,
also,
absolut.
Oder?
Einer der toller Typ, echt.
Größten überhaupt.
Finde ich auch.
Da hatte ich schon diese Tokyo-Vibes, also das war eine tolle Stadt und auch da Nagoya, ist in der Nähe von Suzuka. Übrigens ein Phänomen, wenn die Japaner zum Grand Prix gehen, die räumen ja die Tribünen auf. Also wenn der Grand Prix vorbei ist und du warst zum Beispiel in Ungarn, dann sieht das aus wie, alles klar, was war denn hier los? Konfetti. Ja, alles irre. Und in Japan wirklich, da geht der letzte Japaner, guckt, ist alles noch sauber. Da gibt es Reinigungskolonnen, musst du nicht engagieren. Japan ist
bei denen
ist
auch
so ein
Entschuldigung,
Land.
Wirst du wahrscheinlich bestätigen, aber ich habe sehr viele Dokumentationen über Japan gesehen, was mich auch sehr interessiert, dass auch wenn die sich, es gibt eine Tradition, dass man sich auch, wenn sie mal frei haben, dass man sich auch mal in einem Park trifft. Und dann zusammensitzt. Und der Park ist niemals dreckig.
Niemals, niemals.
Dass da hier irgendjemand seinen blöden 5-Euro-Grill da versifft stehen lässt. Nein, selbst besoffene Studenten würden es nicht dreckig hinterlassen.
Auf gar keinen Fall. Und es ist irgendwie total süß. Da gibt es zum Beispiel in Suzuka eine fantastische Rennstrecke übrigens. Super herausfordernd. Mhm. Eine der schwersten im gesamten Rennkalender. Total. Das ist fast mein Lieblings-Grand Prix.
Diese engen Kurven da und so, das ist schon ganz krass, finde ich.
Hast du mal selber gespielt? Wir haben ja zu Hause so Fahrsimulatoren. Das ist diese schnellen Kurven. Kombination, diese mittelschnellen, unfassbar schwer, da die Linie zu fahren. Also es ist Wahnsinn, dieser Grand Prix. Da gibt es diesen Vergnügungspark mittendrin, da sieht man dieses Riesenrad, kennt man immer von den Fernsehübertragungen. Ja, genau. Und das ist total süß. Du kommst da hin und denkst, ich war ja auch schon im Disneyland da in Orlando und so, ne? Aber da ist alles so wie in die Waschmaschine geworfen, alles nur ein bisschen kleiner und noch ein bisschen süßer und total harmlos.
Du fällst doch da bestimmt total auf. Also in manchen Regionen in Japan, oder?
Ja.
Weil ich habe einen Kumpel, und der ist der Physio von den Schwimmern, von den deutschen Schwimmern gewesen, oder ich glaube, ist immer noch. Und die hatten ein Trainingslager in Japan, aber in einem Außen, wirklich sehr, sehr weit außen, in so einer ganz kleinen Stadt. Mhm. Und der Deal war, ihr könnt hier trainieren, aber ihr müsst den Kindern hier vor Ort mal einen Tag lang Schwimmen beibringen. Mhm. Irgendwie total super. Und er meinte, er ist 2,05 Meter, ne? Blond, groß, das war eine Attraktion, wenn ich da durch die Stadt oder durchs Dorf gegangen bin.
Ja, klar.
Und also die würden mich niemals ansprechen, um ein Foto zu machen, weil die sehr zurückhaltend sind. Aber ich bin da wirklich auf, mir war das total unangenehm.
Ja.
Wie aber, muss das ja sein, wenn du berühmt bist, das ist ja ganz schlimm.
Ja, total. Also ein tolles Land, muss ich sagen, Pünktlichkeit, wenn du da mit den Zügen fährst. Du kannst die Uhr danach stellen.
Wie heißt der? Hasen?
Shinkansen.
Shinkansen
ist der Schnellzug, der große, der schon in den 70er Jahren futuristisch aussah. Na, jetzt aber auch, nein, wir sind ja viel.
Hasen. Das ist die Straßenbahn, die heißt Hasen. Sorry, ich bin da manchmal,
Aber auf die Minute pünktlich, na, das ist fast eher abschneidend, wenn der Zug da eine Minute zu spät kommt.
Und keiner
das
drängelt.
Gibt es gar nicht, keiner drängelt. Und es gibt für alles Automaten. Also wenn du da in Japan auf einen Bahnsteig gehst, dann hast du, also Frühstück machst du da, kriegst du alles in Automaten, alles. Also da geht's auch, also wirklich in alle Bereiche, da gibt's für alles Automaten. Und ich finde das, ja, und warum ich war ja schon
Unterhosen
da. Ja, genau, das wollte ich jetzt so nicht sagen, das habe ich der Fantasie überlassen, aber ich glaube, das ist auch so etwas. Warum will ich da nochmal hin? Weil ich war jetzt schon ein paar Mal da, weil ich eben nur diese benannten Stellen gesehen habe und ich finde das Essen, die Kultur, die Japaner, mir tat das mit Fukushima so leid. Also das war ja Wahnsinn, wo das da diese Dreifachkatastrophe über die hereingebrochen ist. Ich würde gern mal von Tokio aus in den Norden nach Sapporo, wo damals, glaube ich, Winterspiele auch so waren. Da gibt's doch diese ehrlich gesagt, ich will diese Affen sehen, die da in diesen Wasserfällen sitzen. Die gibt's da auch irgendwo. Also und Kyoto, ne? Kyoto, die heilige Stadt der Japaner. Ich würde gern einfach so eine Kulturrundreise Japan nochmal machen. Also das wäre für mich, also das werde ich auch machen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre meine Eins. Machen wir nächstes Jahr zusammen, die Keinratgeber.
Keinratgeber, dann mit 6 Millionen Abonnenten machen wir dann aus diesem Basen zwischen den Affen. Apropos Auftritte, hier nochmal der kleine Hinweis. Dass, also es sieht so aus, es steht tatsächlich unser erster Termin im Winterberg.
Winterberg.
Wir machen daraus ein Winter-Event. Du kennst ja aus mit Events und die Leute dann treffen. Wir müssen jetzt noch ein Tippspiel eröffnen und
absolut.
Dann sind wir voll im Game.
Winterberg war ich übrigens schon ganz oft. Total schön. by the way. Also nicht nur im Winter, absolut, wo ja wirklich jetzt auch der Schnee liegt, sondern im Sommer. Ich war da Mountainbiken, dieses Downhill-Mountainbiking habe ich in meinem Jungs gemacht.
Ich war da was
gemacht.
Essen, also ich war nicht sportlich.
Nee, da kannst du viel machen. Das war mein erster Spot. Gibt's bei dir eine Nummer oder Nummer 5? Sagen wir, das war meine Nummer 5. Deine Nummer 5.
Nee, ich fange direkt mit der Nummer 1 an, weil du darüber geredet hast. Und jetzt könnte es total langweilig werden an der Stelle, weil mein Lieblingsziel, wo ich in meinem Leben gerne hin möchte, ist Japan. Also deswegen, ich habe dir aufmerksam zugehört und habe gleichzeitig aber auch gedacht so, was erzählst du denn jetzt? Du musst dir jetzt schnell was anderes überlegen, aber nein, ich sag's
deckungsgleich, grad, ja?
Es ist komplett deckungsgleich, weil das ist wirklich ein Land, was mich total interessiert. Ich habe es nur kennengelernt durch Fernsehserien wie Top Gear oder war die Geistens auch mal da? Nein. Also ich hab die Welt mir angeguckt, meistens übers Fernsehen, auch schon als Kind, weil wir leider die finanziellen Möglichkeiten nie hatten, in den Urlaub zu fahren. Deswegen habe ich, kam so Serien meistens. Amerika kannte ich ganz gut durch Knight Rider oder das A-Team. Also und deswegen wollte ich auch unbedingt mal Japan sehen, weil ich bin auch so ein kleiner Schisshase. Ich stelle mir halt immer vor, dass das auch wirklich sehr sicher ist, das ganze Land. Ich bewundere ja auch Leute, die sagen, nee, hier komm Rucksack und in Badelatschen durch Vietnam. Das ist ja diese Sabbatical Dutt auf dem Kopf Leute. So, die sich da so, die dann einfach mal raus sind und das Land so mit dem Rucksack.
Ist auch eine tolle Sache.
Ist eine tolle Sache, würde ich gerne machen, aber wenn ich die Wahl hätte gerade im Moment, jetzt mit der Restlaufzeit meines Lebens, würde ich sagen, gucke ich mal, wenn ich noch was über habe.
Also Japan.
Japan wäre total, wäre ein Knaller. Also, aber auch gerade, ja, ein Tag Tokio und so weiter. Mhm. Aber eher auch das Hinterland. Ja. Also genau das, kleine Städte mehr anschauen, weil aus den Berichten von meinem Bekannten, er hat da auch schon sehr, sehr viel gesehen und er sagt, das musst du dir angucken. Und dann gehst du in einen kleinen Suppenladen und legst die Ohren an, weil es ist einfach wahnsinnig lecker.
Total lecker. Es gibt und auch Shibo-Shibo zum Beispiel, so Rindfleisch, das du durch so eine Gemüsebrühe ziehst. Das bekommst du roh, ganz dünn geschnitten und dann sitzt du wirklich auf dem Boden, also du wirst dann fast von so einer Geisha in so einen Raum geführt und dann sitzt du da an so einem sehr, sehr aufgeräumten, ordentlichen, quadratischen, symmetrischen Platz und dann bekommst du dann so eine Bowl mit heißem Gemüsebrühe und das Fleisch, mehr nicht eigentlich, und das ziehst du durch dieses brodelnde Wasser und dadurch wird das dann, keine Ahnung, gegart oder was, und das ist total lecker. Also das sind so Sachen, die kennt man nicht. Dazu wahnsinnig viel Gemüse, leckeres Gemüse, super angerichtet. Also Japan ist schon, du darfst nur nicht frühstücken. Frühstück mache ich immer Continental Breakfast. Also das brauche ich einfach. Wenn du da morgens schon Pilze und Morcheln und mit Soja und so da unterwegs bist, und diese Tofu-Sachen, die stinken auch, ehrlich gesagt. Der Frühstücksraum in Japan ist echt nicht meins. Da gehe ich doch immer in den Continental-Bereich. Aber das können wir ja dann, Martin, wer weiß, ja, vielleicht fahren wir mal nach Japan.
Ich hätte ja beinahe mal, da kam leider der Corona dazwischen, es war mal die Rede davon, dass ich mit einem Menschen, den ich wirklich auch wirklich sehr schätze, Lukas Podolski, da gab es mal eine Idee von einer Produktionsfirma, dass er hat zu der Zeit damals, glaube ich, in Japan gespielt, dass Kobe, er mir sein Japan zeigt. Mhm. Und das war natürlich für mich, boah, mit Lukas Podolski zusammen, ja, muss ich mal reingehen und so, ne, das ist schön. Und das, das war ein Träumchen.
Ja.
Ja, aber dann kam leider Corona.
Ach, sonst hättet ihr das gemacht.
Ja, ich weiß nicht, also die Gespräche waren doch schon gar nicht mal so schlecht, weil es dann auch schon um Geld ging, wo ich dann auch noch gedacht, ich krieg da sogar noch Geld. Ich sollte jetzt, ich weiß doch, weil ich mir, war ja damals auch schon mein eigener Manager und ich war, ja, also das sehe ich nicht, aber innerlich so. Weil du natürlich weißt, wenn du mit Lukas Podolski, dann ist der natürlich auch immer in guten Hotels. Der wird ja nicht in so einer Röhre liegen, wie man es kennt. Also wie man, es gibt ja in Japan auch Hotels, wo du in so einer Röhre einfach nur liegst. Ich glaube, bei dem wird es schon ein bisschen pompöser sein. Und selbst wenn du bei ihm im Vorraum seines Hotelzimmers schlafen würdest, wäre das immer noch größer als meine damalige Wohnung. So. Aber es ist halt leider damals diese Drecks-Corona.
Drecks-Corona hat viel kaputt gemacht.
Ja, absolut.
Dann gehen wir auf Platz 4. Ich lege mal vor mit etwas eher unspektakulärem auf den ersten Blick, aber ich finde es total wichtig und ich war noch nie da. Und
der Mond.
Ja, wollen ja die ganzen Tech-Milliardäre hin, ne, glaube ich. Die Normandie und Bretagne, also Nordwest Frankreich, also Bretagne will ich unbedingt mal hin. Meine Eltern waren da ziemlich häufig. Ich habe da nur Gutes gehört. Das ist, glaube ich, so etwa eine Region, die so mir entspricht, mit Fisch, mit auch mal nebligen, kalten Wetter, aber auch schönem Wetter, ein bisschen schroffer. Und auf dem Weg dahin, das ist sehr machbar, finde ich, muss ich unbedingt vorbei an diesen Stränden, wo die Alliierten am D-Day reingekommen sind. Utah, Omaha und wie sie alle hießen, diese Juno, wichtigen, für die europäische Geschichte wichtigen Stränden, da will ich unbedingt mal hin.
Ich war ja schon mal da.
Ja, da, ach, erzähl, weil das...
Ja, das ist eben das Problem. Ich habe gedacht, soll ich jetzt erzählen oder nicht? Weil ich war da und ich möchte ja unbedingt jetzt ein bisschen gebildeter auch langsam mal rüberkommen. Ich müsste jetzt sagen, du musst unbedingt ins Chaleur-Beur, in der Chaleur-Beur oder die Gegend von Chaleur-Beur. Problem war, wir waren damals mit so einer Jugendgruppe da. Und ich hatte nur Augen für Jana. Und egal, wo wir da gewesen wären, selbst wenn man auf Sardinien gewesen wäre, es
wäre dir egal gewesen.
Es wär mir egal gewesen. Und deswegen kann ich dir über die Gegend...
Nur, dass da viel Sand war und Jana.
Nee, da war, lief ja nichts. Ich war halt sehr verliebt. Und wir sind immer spazieren gegangen, so durch die Stadt. Und
ja, die Eiskugeln waren
wichtiger. Ich weiß ja nicht mal, ob es die Normandie war, aber die haben auch immer was von D-Day erzählt.
Ja.
Und guck mal, schon bin ich wieder der Trottel hier.
Nein, aber ich finde...
Mario, sag du doch auch mal was dazu.
Ja, also ich war auf der anderen Seite vom Ärmelkanal in, das war Portsmouth, glaube ich, bei einem Fußballspiel. Und da sind die ganzen Alliierten ja mit ihren Booten losgefahren. Es gibt so ein Flussdelta, was da runtergeht. Ich bin mit Portsmouth bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da habe ich ein Fußballspiel gesehen. Da war ich in dem D-Day-Museum auf der englischen Seite. Und das ist schon ein Wahnsinn. Stell dir das mal vor, beam dich mal in einen Anfang 20-Jährigen, der da ist und der weiß, okay, und das ist der Auftrag. Wir fahren da hin und dann müssen wir aus unseren Booten rausspringen, vielleicht ist ihr Kotz schlecht.
Ja, wir haben auch
und dann rennst du da raus.
Wir haben da auch sowas besichtigt. Ich habe das, war jetzt auf lustig gemacht, aber
stell dir das mal vor, die hätten das nicht gemacht.
Wir haben uns auch nicht Bunker, sondern so hier Schießschacht irgendwie mal so ein paar.
Ja.
Das gibt's ja immer noch da.
Genau.
Und das, und dann, weiß nicht, dann bist du so als Touri, kommst du da so rein und dann nimmst du dir den Moment und versuchst es mal dir vorzustellen.
Du musst, genau, beam dich da mal rein. Also ich habe jetzt nochmal die Band of Brothers geguckt. Das ist ja, glaube ich, eine Staffel, die da ziemlich beeindruckend ist. Oder es gibt doch den Soldaten James Ryan, ist das doch?
James,
ne?
Ryan, ja.
Spielberg. Das war ja auch seinerzeit schon irrsinnig beeindruckend, diese Anfangsszene in dem Film, wo die da anlanden. Ja, also ich finde schon, stell dir mal vor, was in Europa los wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. An was für einer Stelle würden wir stehen? Und wenn ich jetzt gucke, was gerade, also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich finde das schon ziemlich wichtig, sich dessen immer wieder gewahr zu werden.
Also selbst bei so älteren, sag ich schon, bei
wie
so
dankbar
alten
man dafür
Filmen,
sein muss.
Die Brücke, wenn du auch die andere Seite siehst, die Leute, die da reingezogen werden, die da aber eigentlich gar nicht mitmachen wollten, wie Kinder, ja.
Ja.
So, also das ist ja auch dramatisch. Das ist, glaube ich, die längsten, diese Szene, wo er nur noch überbleibt und sein Kumpel stirbt. Ich glaube, das sind die längsten 3 Minuten, die ich je erlebt habe, die so quälend sind. Und deswegen ist halt auch wichtig, sich sowas anzuschauen. Mal, ne?
Deswegen, das wäre das eine mit dem anderen verbinden. Also auf dem Weg in die Bretagne definitiv an der Normandie vorbeizufahren. Das wäre bei mir die 4, aber das finde ich beides noch relativ praktikabel. Ich bin jetzt 54, fühle mich gut. Ich glaube, sowas.
Und vielleicht sogar mit dem Moped, ne?
Ja. Ja. Definitiv. Oder gerne auch mit der Frau und dann aber nicht auf Moped.
Entschuldigung, warte, wir wissen das. Entweder wir schneiden das jetzt, weil
nein.
Das ist ein böser Blick, den spüre ich jetzt schon. Wenn deine Frau sich das anhört, weil mit dem Moped. Ja, oder mit der Frau.
Nein, das meine ich jetzt total positiv.
Ich weiß.
Ich habe diese Vorstellung von vielleicht dann doch mal mit dem Camper oder wegen mir auch Bed and Breakfast, aber mit ihr.
Ich hasse das.
Ja, dann kann es. Was hast du? Bed and Breakfast oder wie?
Nee, Bed and Breakfast ist, das war eine gute Band übrigens. nein,
ist jetzt zu viel Harmonie oder
Camper,
was jetzt heute?
Camper.
Ach. Du hast
ja, ich oute mich und schon hassen mich alle wieder.
Ehrlich?
Ja, ich sag ja immer die unangenehmen Dinge hier in dem Raum. Ich weiß, dass ich auch Herr der Ringe nicht mag und da auch schon wieder Shitstorm geht. Manchmal komme ich vor wieder bei der Heute-Show, wo man dann nachher eine Morddrohung kriegst, weil du in irgendeinem scheiß Clip mitgespielt hast.
Ja, gegen Camper darfst du dich nicht aufregen. Camper, in Deutschland.
Nee, das ist es auch nicht. Ich soll auch viel Spaß, also ganz gut. Ich hab's ja selber auch schon gemacht und so weiter. Und ich habe da eine sehr lustige Geschichte von einem Kumpel, nicht von mir. Die waren in so diesem Game drin, ja, Kind bekommen und so weiter. Und mit einem Mal, da war die dreimal, stand die an der Kita und dann kam sie wieder, ja, wir müssen auch campen gehen. Und ich so, was? Und er ist überhaupt nicht der Typ dafür. Und er sagt, meine Frau ist aber auch nicht der Typ, weil die ist so, wir fliegen hier in ein Hotel. Und dann läuft die zehnmal am Buffet und sagt, ja, ist immer noch nicht gut. Mhm. Und das möchte ich gerne mal erleben. Aber ja, also ging wirklich anderthalb Jahre oder zwei Wochen, ging das dann, ich so, nee, wir müssen das machen. Alle machen das, wir müssen das machen. Sagt er, komm, bevor wir so ein Ding kaufen, miete ich das erstmal. Ja, ist da Quatsch. Nee, ich miete jetzt erstmal und dann fahren wir mal nur nach Holland. Dann haben die beiden das gemacht. Und ich so, wolltet ihr nicht eine Woche weg sein? Nee, wir sind nach drei Tagen wieder da gewesen. Ich sag, wie hast du denn das gemacht? Ich sag, du, ich hab sie ganz einfach mal, Zitat, mit der Scheiße quer über den Platz laufen lassen in ihrem Sommerkleid. Dann war das Ding gegessen.
Ja, das ist ja so. Dieses Entleeren, ja, links hinten musst du dann so einen Schraubverschluss aufmachen, dann machst du ein kleines ja. Türchen auf und dann holst du so einen Scheißkanister da raus, ja. Und dann gluck, gluck.
Nee, genau.
Und dann genau. Fliegt die Scheiße da raus und dann musst du nochmal durchspülen und dann machst du es wieder rein.
Genau, ist doch schön.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Nein, jetzt kommt aber dein Land, bitte.
Campen ist vier. Schön. Hat was mit Träumen, hat auch ein bisschen was mit Träumen zu tun, ob es heute noch so existenziell ist, dass ich davon träume, würde ich mal in Frage stellen, aber ich beam mich mal zurück, als ich so 18, 19, 20 war ungefähr. Ich kann es nicht
mehr sagen. Was denn jetzt?
Amerika. Ich wollte unbedingt mal diesen ganz klischeemäßigen Route 66 mit der Harley fahren. Das war, es gab kein Internet. Wir reden ja aus dem Jahr 1812, glaube ich, Abi, 1993. Und ich bin den ganzen Sommer, bin ich arbeiten gegangen, weil es gab so, im Reisebüro konntest du so Touren buchen. Du kriegst dann vor Ort so eine Harley und kannst das dann machen. Und dafür, das wollte ich halt unbedingt machen, wirklich diese Route 66 lang zu fahren, ist jetzt nichts wirklich.
Das ist fast ein stillgelegter Highway. Das ist ja die Route 66, ist genau, ja gar nicht mehr die Interstate, sondern eine relativ kleine Landstraße.
Richtig,
ne?
richtig. Und auch, ich habe damals auch, weiß ich nicht, so Depeche Mode Videos und so aus der Wüste und diese kleinen Städte und
Get your kicks on Route 66.
Genau. Mhm. So, und das war für mich halt immer so ein Träumchen, weil ich konnte mir auch das Moped natürlich nicht leisten und ich war ein riesen Harley-Fan damals schon, neben Vespa und so. Und habe dann damals auch in der Diskothek gearbeitet und ein, zwei Türsteher von uns, die hatten halt auch so ein Moped und dann durfte ich mal fahren, weil ich hatte einen Führerschein dafür auch. Und da war ich halt total infiziert und wollte das unbedingt halt machen.
Ja.
So. Und das hat sich dann, ja, ging dann nicht. Unter anderem, weil man muss halt 21 sein. Das habe ich halt vergessen, mich darüber zu informieren.
Das stimmt.
Er ist 19. Mhm. Und außerdem hat damals, zu der damaligen Zeit, jemand, der mir sehr nahe stand, sehr viel Geld gebraucht. Und dann habe ich der Person das geschenkt.
Und geschenkt?
Ja, weil es gibt sich wichtigere Dinge im Leben als ein blöder Urlaub. Weil ich gesagt habe, mache ich das halt später. Ja, daraus sind jetzt, glaube ich, 40 Jahre geworden. Nee, 35 Jahre, 40, ich will es jetzt nicht rechnen. Ich habe es immer noch nicht gemacht, aber ich würde es halt total gern machen. Also aber eher so buddymäßig, ne?
Also in Spurenelementen habe ich es gemacht und zwar auf dem Highway 1 an der Westküste im Rahmen meines Honeymoons waren wir in San Francisco und habe ich gesagt, ich würde gern dann doch einen Tag mal eine Harley leihen und dann an dieser Küstenstraße in Kalifornien langfahren und das war schon ziemlich geil.
Ist schon
also,
gut, ne?
Ja, also so richtig dicke Harley habe ich mir da ausgeliehen und die fährt sich dann nochmal anders in Amerika als in Deutschland. Und ich finde, das ist so selbstverständlich, wenn du da durch diese Pinienwälder fährst und dann hältst du irgendwo an und isst dann dein Burrito und dann fährst du weiter und rechts von dir einfach nur der Pazifik und links von dir die Wälder und du hältst mal an und dann hast du wirklich Wellen. Er ist ja auch ziemlich kalt, der Pazifik. Kann ich mir vorstellen, dass das, ich finde diesen Traum total geil. Peter Neururer übrigens hat alle Staaten mit einer Harley erfahren in Amerika. Ich bin mit Peter ja ganz oft golfen gewesen und so und der hat so seine Bochumer Harley-Runde, ehemalige VfL Bochum, Leute. Und die haben so oft diese Touren gemacht, die wollten zusammen alle Bundesstaaten von Amerika mit der Harley erfahren. Und der hat sogar Alaska gemacht. Also das ist schon krass, was der da gemacht hat.
Cool.
Ja, dann kann ich an der Stelle einfach einweben, meine Nummer 3, das ist die Transamerikaner, wenn du schon dabei bist. Ne? Also auch von Anchorage dann runter bis Feuerland. Das war in Corona. Da habe ich, als so langsam die Tore wieder aufgingen und man sich zumindest mal in der Nachbarschaft treffen konnte, traf ich dann einen, der wohnt einen Steinwurf entfernt von mir da, und dann hat er gesagt, hey, du hast ja auch eine R80 GS, hey, die habe ich auch gefahren, weil ich bin mit meiner Frau nach Kapstadt gefahren mit dem Motorrad. Wie, erzähl. Und der ist wirklich einfach von Norden nach Süden durchgefahren und gesagt, okay, ich bin zweimal dann hingeflogen, das war blöd, aber also er hat so erzählt, was auf so Langtouren mit Motorrad die Herausforderungen sind. Und das hat mich total angefixt. Und dann dachte ich, boah, da sitzt du ja total eingefercht und eingesperrt. Und dann ist das Motorrad der Inbegriff der Freiheit. Das ist ja klar. Und so kam die Idee von mir eigentlich, ich will meine amerikanische Familie in St. Louis besuchen. Da war noch kein Krieg mit russischer Beteiligung. Ich fahre mit dem Motorrad von Köln aus durch ganz Russland, muss gucken, dass ich irgendwie die Passage in Russland organisiert kriege, rüber nach Alaska, und dann fahre ich rüber nach St. Louis. Das war in meinem Kopf mal für 2 Wochen wirklich so etwas, wo ich recherchiert habe.
Kurz einhaken, das ist deine Austauschfamilie
gewesen. Ja, da war ich,
gewesen,
genau.
Da warst du, bist ja mal zum Austausch nach Amerika.
Ja, da war ich ein halbes Jahr, die Sheltons. Da dachte ich, komm, ich fahre mal mit der BMW nach St. Louis. Aber jetzt müsste ich es halt über Island machen.
Boah, wie lange ist man denn da unterwegs?
Ja, keine Ahnung. Ich war ja so wie alle eingesperrt.
Weil das überlege ich gerade. Nee, jetzt allgemein, wenn das jetzt klappen würde, sagen wir mal, du würdest jetzt nächste Woche losfahren, wie lange ist man da unterwegs?
Ja, was sind das? Also das sind locker 12.000, 13.000 Kilometer, ja, bist du erstmal da, glaube ich, an der... Aber du kommst nicht von Russland nach Alaska. Da scheiterte alles. Da gibt es irgendwie keine Fährverbindung. Da musst du dann irgendwo fliegen. Da musst du dann dein Motorrad in so einen Cargo-Bereich fahren und dann wird rübergeflogen, nur von Russland nach Amerika.
Oder die Superwings kommen vorbei.
Ja, aber würde ich sagen, das Realistischere ist dann die Transamerikaner, also eben von Alaska nach Feuerland. Ist ja der Traum von vielen.
Absolut,
oder
ja.
Oder mit dem Motorrad schon nach St. Louis, und dann wäre es durch England, durch Irland, dann rüber nach Island, und dann muss man gucken, wie man dann irgendwie rüberkommt, über Kanada dann rüberfahren. Ja, aber das ist das Unrealistischste von den bisher genannten. Motorradtouren gerne, aber diese riesig lange, das war der Corona-Zeit geschuldet, wo man sagte, ich bin total eingesperrt, also will ich das genaue Gegenteil. Ne? Und ja. Also das glaube ich nicht, dass ich das nochmal mache, aber das wäre so ein Traum. Aber du willst das machen mit den USA, oder ist das so?
Nein. Ich bin auch realistisch, aber weißt du, ich bin auch nicht traurig. Ich höre dir sehr gerne zu und weißt du, das sind so zwei Herzen in meiner Brust. Eine Seite sagt, wow, was hatte Sven oder was haben andere Leute schon alles gesehen oder was nehmen sie sich auch noch vor, was ja auch realistisch ist noch und so weiter. Aber ein bisschen traurig, weil ich denke mir, mein Gott, wo ist die meine Zeit geblieben? Weil ich war ja auch immer jemand, der gerne dann auch mal unterwegs war, eine Zeit lang in Italien, und ich habe in Österreich gewohnt und so weiter, ne? Das ist schon blöd, dass ich das alles nicht gesehen habe, aber ich bin deswegen nicht frustriert oder so. Ich weiß aber auch ganz genau, das wird jetzt nicht mehr passen, das schaffe ich nicht mehr. Aber völlig in Ordnung, weil Amerika kann mich mal. Also,
weil Verantwortung, und du musst eben.
Genau, wenn er möchte, ja lieber, ja, wenn er möchte, also, weißt du. Ich sage jetzt was ganz Doofes. Ich weiß gar nicht, wie man es formulieren kann, dass es doof klingt. Wenn ich heute Zeit finde und spiele Playmobil, habe ich mehr.
ja, also oder ich weiß genau, was du meinst.
Oder sitz irgendwo im Café und guck jemanden auf dem Klettergerüst zu, dann bin ich quasi an meinem Pazifik, und dann ist mein Pazifik gerade. Das ist manchmal genau so, wie ich sage, und deswegen vermisse ich nichts. Möchte eher sagen so, oh, alle einpacken und mit denen zusammen die Welt mir angucken. Das wäre schön, wenn das irgendwie gehen würde. Ja,
das bewegt mich jetzt gerade total. Bei Martin, da sind wir, glaube ich, ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Und ich würde das als die größte Form der Freiheit empfinden. Also das so mit der Harley Route 66 ist ein Symbol der Freiheit.
Symbol,
das, was du
ja.
mit Playmobil eben beschreibst, ist, wenn du das als Freiheit begreifst, ja, genau, total. Das ist die Ulti. Ich kann das genau nachvollziehen, aber eigentlich würde man auch von außen betrachtet sagen, wie? Aber ich kann genau verstehen, was du damit meinst.
Ja,
weil dann bist du genau da, wo du sein willst.
Es ist tatsächlich so. Ich habe letztens auch wieder so eine Situation gehabt, da war so mega La Paloma am Telefon. Ich habe es weggetan. Und dann war, glaube ich, waren mindestens zwei Leute auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, sauer, weil ich nicht erreichbar war und weil die Entscheidung nicht vorm Wochenende getroffen worden ist. Aber es kam nun mal einfach einmal kurz Fahrradfahren dazwischen. So. Und ich habe nichts bereut, bis heute nicht.
Ja.
Und es ist auch gut so. So. Was nicht heißen soll, dass man es ja nicht vielleicht nochmal mit allen sich. Ja, weißt du, ich höre dir, deswegen, du hast mich ja anfangs gefragt, glaube ich, da war das Mikrofon noch gar nicht an. Ist das denn überhaupt jetzt ein Thema für dich? Und hast du dir was aufgeschrieben? Nee, weil ich lerne sehr extrem viel über mich selber, wenn ich dir zuhöre. Ne? Ich habe so ein paar Ziele, wo ich natürlich sagen würde, oh ja, da würde ich sehr gerne auch alleine gerne mal hin. Aber ich war so lange alleine in meinem Leben, und ich war in so vielen Hotels und ich war, ich bin so froh, dass wenn ich jetzt in Widdersdorf, bei uns in den Nachbarort, mit dem Fahrrad dorthin fahre und sitze dort in der Eisdiele und sitze da mitten in der Fußgängerzone, dann ist das wie für mich, wenn andere sich Australien alleine angucken, so gerade. Also deswegen, oder ich mach's andersrum, wenn ich jetzt wüsste, zum Beispiel, du bist in Schweden und ich besuche dich, weil dann weiß ich, das ist deine Base.
Ja.
Oder ich suche, oder die Wurzeln von Mario irgendwie in Düsseldorf, in Italien, keine Ahnung was.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, also immer, wenn ich einen Bezug dazu habe und Österreich zum Beispiel hat für mich ist ein bisschen Heimat. Weil da habe ich 5, 6 Jahre meines Lebens, die sehr prägend war, verbracht durch die Arbeit.
Ja.
Aber die Menschen, ich kenne heute noch die Namen von allen, weil die Österreicher sind da, gerade wenn du so in den Bergen groß wirst, dann sind die anders drauf. Du lernst die kennen und die mögen dich und dann wird das auch immer so sein und du musst auch gucken, dass du dann auch den Kontakt hältst und ich freue mich darauf, die wieder jetzt mal wieder alle wiederzusehen. Und was machen wir? Wir fahren dort in den Baumarkt. Ich fahre nicht in irgendeine Aussichtsplattform, sondern im Baumarkt oder ich gehe da an so einen Fluss, da fährt eine Autobahn drüber. Aber das ist mein Hotspot. So. Das
ja, wenn
ist
wir über Glück reden, also wenn wir reden über Reisen, ne?
Ja, ja.
Aber wir reden jetzt bei dir vor allem über das Ankommen. Also nicht nur im Sinne von, ich bin jetzt an meiner Destination angekommen, sondern im Leben an der Stelle, wo ich sage, hier kann ich Wurzeln schlagen in Beziehungen irgendwie und ne? Das ist
wahrscheinlich.
Das ist das Glück, was du beschreibst. Das hast du mit Österreich beschrieben, das hast du jetzt mit deinem privaten Erlebnis mit Playmobil beschrieben. Kann ich 100%ig nachvollziehen.
Ja, genau. Also nicht, dass ich mir nicht auch schöne Ziele angucken möchte. Was
ist dein nächster? Ich habe noch zwei. Und zwar kann ich sagen, die Lofoten, also Norwegen. Ich bin ja immer in Schweden, aber Norwegen ist das Schroffere. Ich war, glaube ich, in meinem Leben 2-mal oder 3-mal in Norwegen, mehr nicht. Oslo ist eine schöne Stadt und wenn du da drumherum fährst und so, sehr beeindruckend. Aber ich habe
warum schroffer? Eher waldiger oder eher?
Schroffer, nein, sagen wir so.
Achso, oder mehr Hügel und mehr Berge und
ja, genau. Ah, okay. Das sind ja die Berge und Schweden ist sehr lieblich, da wo ich bin. Das ist hügelig, diese Natursteine, die kennt man hier gar nicht. Die sind wirklich sehr, sehr alt. Die stehen da auch mittlerweile unter Schutz. Darfst du nicht mehr auf den Steinen grillen, weil die sonst platzen könnten. Die sind ganz toll von der Eiszeit so rundgeschliffen. Das ist ja cool. ein Kulturerbe. Das ist jetzt nicht Natur. Weltkulturerbe, glaube ich. Die Scherenküste nördlich von Göteborg, das ist 30 Kilometer von der Stelle, wo ich immer hinfahre. Einfach toll. Ich würde es als lieblich beschreiben. Wälder, duftende, schöne Wälder mit Moos und Mischwald. Ne? Sehr viel, nicht so wie in Deutschland, hier Fichte und sonst kaum was anderes. Da hast du wirklich tolle Mischwälder. Aber Norwegen ist viel schroffer, also mit wirklich Bergketten, die ins Meer reinwachsen. Und das sind die Lofoten. Meine Eltern haben da viele Campingtouren gemacht, sind da mit dem Camper dann zum Nordkap gefahren. Ich glaube, Nordkap muss ich gar nicht machen.
Das finde ich cool. Stopp. Das finde ich gut. Mein Ding wäre es nicht, und ich will das auch nicht verurteilen, ich fände es halt nur von dem Campingplatz, auf einen Campingplatz 3 Wochen zu sein.
Ach so.
Und
also diese Rundreisen im Camper, da bist du dabei.
Hey, weißt du, ich finde, in Deutschland darfst du halt nicht irgendwo stehen bleiben, was ja irgendwie auch okay ist.
Ja, ja.
Nur, ich finde halt dieser Freiheitsgedanke, also gerade auch mal die Werbung, ne, so gerade beim Fußball. Hier, sie stellen sich einfach mal in die Küste hier in England. Ja, mach das mal in England. Stell dich mal an die Küste oben auf so einen Fels und campe da mal. Meinst du, wie schnell die Kelle da fliegt?
Ja, in Schweden darfst du anhalten. Da gibt es das Jedermannsrecht. Da kannst du überall anhalten und auch
Jedermannsrecht.
Allemannsrecht heißt das. Und meine Eltern waren wirklich viel mit dem Camper
das
unterwegs.
Das finde ich cool.
Und die waren in am Verteilerkreis Köln-Süd, sind sie mal, haben sie echt gemacht. Also so haben die Urlaub gemacht. Die haben gesagt, Frieda, so hieß mein Vater, jetzt fahren wir wieder los. Alles klar, Wohnwagen gepackt und dann Wetterbericht geguckt. Und die sind in den Kreisverkehr gefahren und waren sich noch nicht ganz sicher, ob sie nach Italien, nach Schweden oder wo auch immer hinfahren. Da haben sie im Verteilerkreis dann entschieden, wo sie hinfahren. Und das ist natürlich schon...
Ohne Internet, das ist es.
Ja, das, also die waren schon, ja, wo seid ihr denn? Ja, in den Abruzzen. Ich so, wie Abruzzen? Ja, es wurde doch Italien. Und dann sind sie nach Italien gefahren. Das
toll.
Ist natürlich, ja, total schön. Und deswegen Lofoten, weil da waren sie eben auch und sie haben sehr gerne gemalt. Ein paar Bilder habe ich jetzt auch immer noch und ja, da haben sie sich hingesetzt mit ihrer Staffelei und dann da die Lofoten, diese Bergkette gemalt und auch viele Fotos da gezeigt. Und da würde ich ehrlich gesagt auf den Spuren meiner Eltern auch nochmal da langfahren und das würde ich mir schon sehr gerne angucken. Also Norwegen, na, ja, das wäre
ich
wär
da gerne bei.
Zwei.
Ja. Eigentlich müsste, weißt du, was man machen müsste? Man müsste... Ich habe ja norddeutsche Wurzeln. Ich komme ja, meine Mutter kommt ja aus Krempe.
Krempe?
Krempe. Das ist, ist in der Nähe von Itzehoe. Mhm. So richtig plattes Land, sehr kleine Gemeinde, Fahnenschwenker seit 800 Jahren. Und da war ich ja oft als Kind, das war für mich mal ein Urlaub. Und da habe ich auch sehr viel Verwandtschaft. Und die hatten eine Raststätte gehabt. Das war eine der ersten, die es da gab, als es noch nicht die Autobahn gab. Und war das sehr alte und so weiter. Und eigentlich müssten wir dorthin fahren. Wir gucken hin und fahren mal weiter nach und gucken dann da. Was machen wir im Moped?
Ja, das ist eine schöne Idee.
Ja, erzählst du das bei mir zu Hause? Oder?
Wir haben ja hoffentlich noch ein paar Jahre zu leben. Und das wird ja immer mehr zu einer Freundschaft hier mit dir.
Ja, krass, ne?
Irgendwie schon, aber es ist auch schön. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, Mensch, wenn man jetzt so jenseits der 50 ist, Freundschaften zu schließen, also bei allem, was man bislang, das ist
das
schon...
Das wäre ein tolles Thema, bitte, das machen wir beim übernächsten
Mal.
Ja,
okay, ist ein tolles Thema, weil
das ist wirklich, das, ne?
Ich glaube, man wird sich auf Freundschaften einlassen, bei allem, was man schon erlebt hat mit Menschen und so ist, keine Ahnung. Und es ist ja trotzdem total wichtig, Freundschaften zu schließen. Aber wie viele Freunde hat man eigentlich? Spannendes Thema. Sollen wir übernächstes Thema? Weil
machen wir.
Das
machen
nächste
wir.
Hatten wir ja für uns schon gesetzt.
Das war Finanzamt, genau.
Ich habe ne,
Leben und Sterben.
Ein Spot
Finanzamt sehen, Leben und Sterben.
Ja,
es war Italien.
Die
ne?
Idee hatte ich auch, Ämter und Behörden mal mit dir zu machen. Aber dann würden wir uns, glaube ich, um Kopf und Kragen reden.
Das machen wir als letzte Folge.
Oder? Das machen wir als letztes. Ämter und Behörden. Das wäre.
Ja, man kann doch mal was Nettes.
Tarantino-artig dann.
Ich hatte aber auch schon mal ein nettes Erlebnis. Ich hatte wirklich beim Finanzamt, das war aber schon sehr, sehr lange her, da war ich in einem anderen Finanzamt, war ich ein paar Mal, ich glaube, ich bin schon, 14 Mal umgezogen.
Mhm.
Und das war in Hamburg. Und da habe ich.
Finanzamt
bei
Hamburg?
Hamburg, da habe ich bei der Lady angerufen. Ganz kurze Anekdote ist das auch, nur keine Sorge. Da habe ich, da habe ich angerufen und ich war ja, komm von Hamburg. Ja. Mein Name ist ja, hier ist die Nummer tralala so und so. Ja, was denn los? Und ich so, ja, ich kann halt nicht bezahlen. Aber ich wollte nur erzählen, und ich ist auch völlig in Ordnung. Ich werde jetzt noch gerührt, weil es war eine ganz schlimme Situation. Damals mit meiner Freundin da gelebt. Wir haben echt immer von Briefen von meiner Mutter gelebt, die man 100 D-Mark-Scheine in den Briefumschlag geht mal einkaufen.
Ach, das war nicht Zeit zu essen. Bei der Schauspielschule
Studenten,
da.
Ja, Studenten, nichts zu essen gehabt, wirklich. Also auch wirklich existenziell nichts zu essen.
Nichts
du
zu essen.
Du lebst in Hamburg, was teuer ist, am Winterhuder Marktplatz. Und ich bin immer in so einer, da gab's Kartenschinken vom Lande, werde ich nie vergessen. Die nettesten Verkäufer der Welt. Und ich stand immer an dieser riesen Schaufensterscheibe und hab da reingeguckt. Und ich hatte einfach Hunger auf Würstchen und ich konnte sie nicht kaufen. Ja, egal, gehört aber dazu, es macht aber nichts. Jetzt nicht so besonders tragisch, aber ich weiß noch, dass ich das erste Mal, weil ich hatte mal einen Job gemacht, damals überhaupt keine Ahnung gehabt, war Student, aber ich sollte trotzdem Steuern zahlen. Ich krieg's nicht mehr genau. Ich konnte Steuern nicht zahlen und das war für mich schwierig. Und ich habe dann so eine Mahnung, dann habe ich ja angerufen und dann habe ich dir das gesagt und ich bin Student und so. Was mache ich denn jetzt? Und so, haben Sie eine Ahnung? Ja, junger Mann, passen Sie auf. Ich bin ja die Sachbearbeiterin der ganzen Sache. Dann nehme ich mal Ihren Brief und mache den mal ganz nach unten. Das heißt, ich denke mal, ich habe ja noch mal Urlaub zwischendurch, wenn wir da in 6 Wochen dann noch mal voneinander hören. Da können wir mal schauen. Und wir kriegen immer eine Lösung. Und mein Sohn studiert ja auch.
Nee, ehrlich?
Jetzt glaubt mir nie einer die Story, aber es ist wirklich passiert.
Wie schön ist das?
Hast du
ja gerade Tränen der Rührung?
Ja, ich bin wirklich...
Ernsthaft?
Die hat mir in den Arsch gerettet. Ich werde das... Aber ich habe Gänsehaut immer noch.
Kriegst du wirklich, ne?
Ja, ja. Weil auch die Ladies immer Karten schicken vom Lande.
Du warst jetzt wirklich gerührt?
Ja, natürlich bin ich gerührt. Ich bin mich rührend. Ganz viele. Ich darf Sachen nicht sehen. Ich darf bitte melde dich nicht gucken. Da fange ich an zu heulen. Es ist so, da stehe ich zu. Da ist mir egal. Weil diese echte Menschlichkeit finde ich sowieso immer gut. Und die Ladies haben es, glaube ich, mitbekommen, wie ich immer dann im Laden vorbeigegangen bin. Und dann so, na junger Mann, haben wir Hunger? Und ich so, ja, weil ich habe hin und wieder dann immer, wenn meine Mutter so eine 100 Mark oder 50 Mark geschickt hat, dann bin ich von meiner Freundin damals, ich sag, boah, soll ich uns nicht so Kartenschinken holen? Oh, meinst du? Und so, ja, komm. Und dann haben wir uns so 6-7 Scheiben Kartenschinken vom Lande geholt und ich so, oh. Und dann hat die immer extra das Endstück noch mit drauf gemacht. Ja, das ist ja jetzt sowieso, das war ein Riesending, war das. Und dann hat die das immer, ja, müsst ihr einen Würfel schneiden und dann könnt ihr schön Spiegelei draus machen, macht ihr schön Bauernpfanne draus und so.
Ja, geil.
Und dann sagt die, und die hat dann, pass auf, da kam die raus und sagt, ja, du hast doch einen Hund, oder nicht? Ich so, nee, ich hab genug. Doch, du hast doch einen Hund, hier sind mal ein paar Würstchen.
Nee, wie nett ist das denn?
Ja,
aber das ist wirklich so. Ein Freund von mir, mit dem habe ich länger Musik gemacht, der war ein super Schlagzeuger, der hat das auch studiert. Der war aber hessischer Meister im Maurern. Also der hat Maurer gelernt und
geil,
da gab's so
Storys.
Ja, genau, und da hatte also es gab Meisterschaften im Mauern, ne? Also dann
Ich weiß.
Ja, und da war der hessischer Meister, war richtig ein Megatalent im Mauern bauen, so. Aber dann hat er irgendwann gedacht, okay, das ist nicht mein Ding. Ich liebe Schlagzeug. Ich will das studieren. Und er ist auch Fotograf gewesen. Ein total kreativer Mensch und so. Und sagte, okay, von heute auf gleich irgendwie, nein, ich lasse das jetzt Studium, jetzt Schlagzeug. Ich übe nur. Und er musste auch so für die Aufnahme bei der Musikschule, musste er auch Klavierstücke lernen.
Ich weiß, ja.
Ne? Ja, ja, genau. Und das war für ihn natürlich schwierig, weil er ein Rhythmusmensch ist. Dann hat er gesagt, er hat diese klassischen Werke reingepoltert in die Tasten. Aber dann sagte der Prüfer auch so, ja, wir wissen ja, sind Schlagzeuger, alles gut. Ne? Er hatte nicht wirklich einen Ton in den Fingern. Aber egal, haben sie genommen. Aber da hat er gesagt, das war seine große Leidenschaft, sein Traum, den er gelebt hat. Aber er hat überhaupt kein Geld gehabt. Ich habe auch früher Lehrgut weggebracht, um mir Vanille-Tabak zu kaufen. Also wirklich, ich kenne das auch. Aber er sagte, und das habe ich selber so noch nicht erlebt, es gab Monate, wo ich, also Spaghetti war klar, das war Grundnahrungsmittel.
Ja.
Wenn es gut lief, konnte ich mir Ketchup dazu leisten. Manchmal war eben auch nur Spaghetti.
Wie bei uns. Ich weiß noch, meine Schauspielerin.
Also nur Spaghetti.
Nur Spaghetti. Meine Schauspiellehrerin, Jutta Hoffmann, ich habe einerseits auch Monika Bleibtreu haben dürfen.
Ja.
Ich war ja in der Hochschule für darstellende Kunst. Und allein die Aufnahmeprüfung und so weiter, das wäre schon wieder 6 andere Folgen. Aber ich weiß noch, wie Jutta Hoffmann zu mir gesagt hat irgendwann so, ja Schnubbel, mir gefällt das, dass du abgenommen hast, dass du den Job endlich mal ernst nimmst und so. Nehmt euch ein Beispiel an Martin und so. Und ich dachte nur, wenn du wüsstest, ich habe einfach Hunger. Ich habe nichts zu fressen, wir hatten 8 bis 10 Stunden Unterricht am Tag. Das war wirklich sehr elitär, es war wirklich ein Geknüppel und die wollten dich ja auch brechen. Und ich stand da so und ich war eigentlich, ich habe ja immer gut ein bisschen was auf den Rippen gehabt, aber ich habe halt durch den Leistungssport früher auch, war ich auch ganz gut in Shape, wenn ich mal abgenommen hatte. Also ich hatte halt einen Oberkörper, das war, und sie so, ja, der nimmt das endlich ernst, ihr fresst euch hier durch. Ich sehe euch immer nur, weil da war auch ein Café in dieser Hochschule für darstellende Kunst in Pöseldorf, teuerste Gegend Hamburg mit, die es gibt, mitten an der Alster. Und die haben halt immer meine Kollegen und Kommilitonen hatten ja immer diese Eibrötchen, die haben aber 3,50 Mark gekostet. Konnte ich mir nicht leisten. Oder mein anderer Kollege war im Fit for Fun Restaurant, das gab's dort, und hat sich dort einen Salat gekauft für 8 Mark. Und ich immer nur, ich hatte halt einfach immer Hunger. Und irgendwann hast du keinen Hunger mehr, weil das hört dann auch irgendwann
auf. Ehrlich?
Ich bin dann aus Frust, ich bin um die Alster gelaufen. Wenn ich Hunger hatte, bin ich um die Alster gejoggt. Das waren 7 Kilometer, ne? Bin ich dann einfach, danach hatte ich keinen Hunger. Das ist ja heute muss man drüber lachen, alles gut.
Aber ihr merkt auch, wenn ihr das da draußen jetzt hört, wir haben so viele Geschichten, die wir noch erzählen können in die Keinratgeber.
Richtig.
Du sagst mir, du warst irgendwie überall unterwegs. Ich höre dir gern zu. Ich höre dir auch sehr, sehr gern zu bei dem, was du alles erlebt hast. Mein letztes Ziel?
Bitte? Ich glaube, das zweite haben wir aber dann verschlabbert, ne?
Ach
so, dann sag dein letztes Ziel.
Also, Moment, du hast dein vorletztes Ziel noch gar nicht reingeflankt, genau.
Ach, das.
Oder ja, willst du die Reihe ein bisschen brechen? Willst du einfach sagen,
nein, sag du mal, ich glaube, wir sind jetzt auch von der Zeit, wir haben uns natürlich auch wieder verquatscht.
Komm, also einen habe ich noch, weil ich weiß, dass du so Motorsport begeistert bist. Ich war ja häufiger Interlagos ist wirklich die Strecke zwischen den Seen. Interlagos, zwischen zwei Seen.
Genau.
In Sao Paulo. Was für eine tolle Strecke. Auch Senna S, wenn du da mal stehst, das ist ja nach der Start-Ziel-Geraden, ja, die aber keine Gerade ist. Genau, wo ich war ja.
Die muss man fahren können, ey. Sieht einfach aus, aber die muss man fahren
können. Der Senna S ist so brutal. Ja. Du siehst den Scheitelpunkt überhaupt nicht und dann fällst du fast runter. Also ich habe mich da mal hingestellt, um mal zu gucken, was machen die Piloten hier eigentlich. Die knallen damit über 300 an, ja, und es gibt diesen Bremspunkt, den du treffen musst, aber genau auf einen Meter, genau. Die haben ja
kennen alle ihre blockieren.
Darf nichts blockieren, aber ja, du darfst auch nicht natürlich zu früh bremsen. Und dann schießen die da runter und da geht's wirklich steil runter. Ich würde mal sagen, bestimmt 12, 13, 14 Grad runter. Und dann unten direkt der Kurvenausgang, also es ist ja ein S, eine S-Kurve, eine unfassbare Kurve. Ist fast eine Schikane. Jedenfalls Sao Paulo, dann bin ich da mal hingeflogen. Ist übrigens eine Stadt, weißt du, wenn du da im Landeanflug bist und du bist noch auf 3000 Metern Höhe, siehst du schon Hochhäuser. Das ist ein Monster. Sao Paulo ist ein Monster. Eine Stadt, 20, 25 Millionen, riesig. Na, das ist ja die Wirtschaftsmetropole von Brasilien. Nicht schön. Rio de Janeiro ist schön. Sao Paulo ist ein Monster. Mit tollen Bars. Irre, was wir da zum Teil erlebt haben. Aber auch gefährlich. Gefährliche Stadt. Ich habe da Taxifahrten gehabt, hörte Green Day laut und dachte mir, okay, hier kann dein Leben ein Ende nehmen, weil es ist so brachial und so, wenn der Taxifahrer an der falschen Ampel eben auch hält, dann bist du hier geliefert. Vorbei an Favelas und so. Da habe ich viel erlebt, muss ich sagen. Jedenfalls lande ich da mit der Lufthansa und die flog dann weiter zu der Destination, die ich als letztes nennen möchte. Also es gab Frankfurt, Sao Paulo, die Direktverbindung und dann fliegen die von da nachdem sie aufgetankt haben, noch mal weiter. Und da würde ich gerne mal hin nach Santiago de Chile. Also Chile, das Land hat mich schon damals, wenn ich den Globus genommen habe oder die Weltkarte, fasziniert. Dieses Land, was glaube ich 5 oder 6.000 Kilometer lang ist an der Küste, aber total schmal. Ist ja nur 200 Kilometer breit. Genau. Ist ja irre. Und irrsinnig hohe Berge, Skigebiete. Aber du bist auch am Meer. Da war mal eine Fußballweltmeisterschaft. Deutschland hat da in der Salpeterwüste in einem Stadion gespielt. Also ich finde, das ist so ein Karl-May-Experience in anders. Das würde ich gern nochmal erleben. Eine Kollegin von mir war letztens da, die hat da glaube ich auch eine Zeit lang als Studentin gewohnt und hat mir fantastische Bilder gezeigt. Das ist ja wie so eine Alpenlandschaft, aber die Alpen sind einfach nochmal in die Länge gezogen, weil das noch größer ist, noch wuchtiger. Fantastisch. Und Sting, den ich ja für einige Sachen wirklich verehre, hat da über einen Ort ein Lied geschrieben, Valparaiso. Das ist so eine Stadt am Hang gebaut, die, glaube ich, früher mal fantastisch war, die mittlerweile, ich habe gehört, dass die gar nicht mehr so schön sein soll. Aber
ich glaube, es ist von vielen, ist bei vielen Traum.
Valparaiso, ne?
Ja, also bei vielen Traum-Hotspots so durch
und Instagram die Sonne geht halt im Pazifik unter. Du setzt dich da hin und die Sonne geht da unter. Das ist ja auch da am Pazifik in San Francisco und so echt schön, wenn du dich da hinsetzt und die Sonne untergeht über dem Meer. Das wäre noch etwas, aber. Ja, dann diese Klassiker Andenbahn in Peru, aber Peru ist glaube ich zurzeit auch nicht das Land, wo du unbedingt hinfahren solltest. Aber Chile, maybe baby, wer weiß, ne? Also das wäre so noch ein Spot, den ich mir aufhalten möchte.
Wo du eben aber die Formel 1 erwähnt hast, ich habe mir natürlich die Welt immer durch Fernsehserien oder durch Sport angeguckt. Ich war schon auch als Kind immer riesen Sportfan. Und ich durfte im Fernsehen gucken, was ich wollte. Und dann waren auch die ganzen Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele 1984 in Los Angeles. Und das waren so die ersten Spiele, wo es so wahnsinnig viele Berichte auch drumherum gab. Und es war ein heißer Sommer. Und meine Eltern, wenn ich Ferien hatte, ich durfte so lange aufbleiben. Und ich bin die ganze Nacht aufgeblieben und habe mir jeden Wettkampf angeguckt. Und dann kam diese, wow, Amerika und ne? Und dann auch Formel 1. Dann ging so mit RTL diese ganzen, auch diese Berichterstattung drumherum los. Ja. Und dann ich wollte als Kind immer nach Monaco. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, du warst ja schon da, hast mir auch gesagt, vergiss es, gerade wenn da Formel 1 ist. Aber ich finde es so krass, weil du hast ja erzählt, dass du durch diese Röhre da gegangen bist. Wow, dieser wahnsinnige Krach. Und ich wollte es halt unbedingt mal erleben, diese City, Monaco, und du hast diese Formel 1 Wagen gesetzt. Selbst wenn du den beschissensten Platz hast, weil mein Onkel ist da mal hingefahren, mein Onkel, der liebe Gott, hab ihn selig, der war mal da und der hat wieder das immer, ja, die waren halt ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Damit mich mein Onkel vorstellt, der ist super Typ gewesen. Und der war, ja, mit Wibbel sind wir da hingefahren und so. Und
die waren riesen,
ja, die waren riesen Formel 1 Fans. Ja, Monaco. Und ja, die haben uns kommen sehen, von wegen, da musst du Eintritt zahlen in die scheiß Stadt. Und dann standen die wohl inzwischen, also 30 Leute vor ihnen, inzwischen zwei Häusern, und es ging immer nur,
ja, genau. Ja,
so ist es. Das war alles, was sie davon gesehen hat. Da wollen wir einen Kaffee trinken, 36 Mark. Hast du so noch Aldo Dreck hier im Boot begrüßt? Ich hatte die natürlich nicht verstanden. Die haben im Französisch irgendwas auf die Kopie hauen. Aber ich will es unbedingt mal, ich will es trotzdem mal erleben. Allein nur das Feeling, dieses Ganze hier.
Aber dein Onkel war dann einer von unserem Stamm, oder? Wir sind, wenn du den beschreibst, würde ich sagen, das sind immer meine Jungs.
Definitiv.
Zu dem.
Er war scheiße. Nee, er war super. Das hat so einen Spaß gemacht und keine Ahnung.
Nein, dann, Monaco ist toll.
Dann haben sie noch einen Reifen geklaut. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Die haben irgendwie einen Reifen. Entweder er war das oder ein anderer Kumpel. Die waren mal in Monaco, haben sie auch Dings. Und dann war aber 90er Jahre und dann war der Stress irgendwie an der Stelle. Und dann ist einer liegen geblieben und dann haben sie den Reifen weggegangen. Und die hatten als Fanklamotte hatten die sich auch so ein Overall angezogen, was diese Marshalls immer anhatten.
Ja.
Das waren ganz normale Billo-Dings. Die sind halt immer so als Marshall da rumgelaufen, sind auch manchmal irgendwo durchgekommen.
Ach, dann kommen die ja durch.
Ja, hat nicht immer geklappt. Heute wird's gar nicht gehen, weil die sind ja 10-mal mit ihren Ausweisen. Und dann haben die einfach so einen Reifen. Da war aber keine Felgen, da haben sie einen Reifen geklaut.
Geil. Nein, Monaco am Rennwochenende kann ich dir nur, wenn du es noch nicht gemacht hast, kann ich dir schon empfehlen. Das ist schon irre und das ist eine so schöne privilegierte Region. Vor allem ist ja immer eigentlich im Mai, aber jetzt haben wir Anfang Juni dieses Jahr den Grand Prix da. Aber eigentlich ist immer Ende Mai traditionell. Die Region da ist fantastisch. Wir haben immer einen Ort weiter in Montan gewohnt.
Ne? Montan.
Ja, nein, das ist wirklich total schön da. Also das ist eine Destination.
Ja, mein Schiff passt da leider, meine Yacht passt da nicht in den Hafen.
Die liegen da wirklich, also da fliegen dir die Augen weg. Was du da, also wenn da...
Ich bin ja leider auch so bootaffin, ich liebe ja so Boote, ich habe gar keine Ahnung, aber ich gucke sie mir super, ich fahre
ja
gerne auch mal
auf die Boote. Aber wenn da...
Boot Düsseldorf, hinein ins Vergnügen.
Ja.
Ich war die Stimme von Boot Düsseldorf.
Was, echt?
So habe ich die Werbung gesprochen. Mario, wie lange ist her? 6, 7 Jahre? 8? Und die beiden, die fanden das aber gut, ich habe es eigentlich auch scheiß gemacht. Weil ich find's immer krass, wenn jemand so spricht.
Wie hast du's gemacht?
Pass auf, ich war da mit Boot Düsseldorf. So habe ich es gemacht. Fast noch. Und ich habe das als Spaß und ich dachte, oh ja, das ist gut, das ist schön, das hört
ehrlich?
Sich belebt an. Ne? Ja,
sehr gut.
Das meine ich nicht negativ. Also falls Sie zuhören, es war wirklich eine schöne Zeit. Ich würde es gerne wieder machen.
Martin, es war natürlich mal wieder viel zu lang, aber es war auch sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
Scheiße, mir fällt noch eine Destination ein, wo ich wirklich unbedingt mal hin muss.
Ich bin der Radiomann. Das erzählt Martin in der kommenden Folge von
Die Keinratgeber. Nein, ich muss es jetzt erzählen.
Ehrlich?
Warum? Weißt du warum? Es ist die Toilette.
Traumstrand.
Genau, aber wenn Leute natürlich uns schreiben wollen, dann
ja,
an redaktion@diekeinratgeber.de, richtig, Mario?
Ja, redaktion@diekeinratgeber.de.
Genau.
Und Mario, haben wir einen kleinen Gruß aus der Küche eigentlich?
Ja. Ja, wir haben auch einen Gruß aus der Küche und heute geht's um das Thema der Kühlschrankfriedhof.
Oh.
Sophie aus Köln möchte gerne wissen, was stirbt bei euch regelmäßig im Kühlschrank? Salat, Joghurt, Wurst, Käse, Sachen, die man gekauft hat, weil man kurz dachte, darauf habe ich Bock. Fun Fact, in Deutschland entstehen laut Umweltbundesamt rund 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr.
Mhm.
Der größte Anteil entsteht mit 58% in privaten Haushalten. Das entspricht etwa 74,5 Kilo pro Kopf. Und ja, allein in privaten Haushalten. Wie sagt doch ein altes Sprichwort, mit Hunger sollte man nicht einkaufen gehen.
Oh, ja, vielen Dank für diesen Einwurf. Martin, du musst aufs Klöchen, kann das sein?
Ja, aber
du
das ist geil.
Schon die Beine.
Ja, ich bin wirklich auch so.
Du musst das jetzt wieder high machen. Der Hai uriniert nach innen. Weißt du das eigentlich, dass die gar nicht Pipi machen?
Guck mal, deswegen was kann gelernt. Man das
ja ohne Witz. Die haben die ganzen Harnstoffe.
Du hast letztes Mal Sumpfarsch gelernt von mir.
Ja.
Und ich lerne jetzt wieder, dass ein Hai sich einpinkelt nach innen.
Und der Bettelmönch, der was in seinem Arsch mitbringt heute? Das war so lustig.
Wie ist der bei dir essen? Weil es gibt ja Leute, die, weißt du, wenn ich am Kühlschrank stehe und sag mal, ist die Mortadella noch frisch? Und sie dann sagt, nee, das ist Fleischwurst. Dann, dass ich dann, die könnte mich wirklich für 1,99 Euro könnte mich umbringen.
Ja.
Das kann man noch essen.
Ja.
Wenn ich aber die Frage schon stelle, sag mal, ist das noch gut, ist für mich tot.
Also eine Salami, Ich verpacke nicht. Also dieses Eintuppern ist ja ganz wichtig beim Aufschnitt. Ich glaube, wir reden vor allem über Aufschnitt und Gemüse. Eigentlich wird alles, auch Joghurt, wenn ich mal wieder so denke, nee, komm, jetzt muss man wieder ein bisschen Joghurt essen, ein bisschen abnehmen und so, dann starte ich sehr motiviert, aber irgendwann bleibt dann dieser geöffnete Joghurt oben stehen, dann gucke ich rein.
Also nach einem halben Tag brichst du ab.
So ungefähr. Also die kippe ich immer wieder mal weg. Also Joghurt, Salami, sage ich immer, ist Dauerwurst. Das ist also, die kann man eigentlich, das erzähle ich auch in der Familie. Leute, das ist Dauerwurst. Ne? Aber kennst du das, wenn die schon so Wellen wirft, weil sie so austrocknet?
Dann kommt sie auf die Pizza meistens.
Ja, genau. Bananen, wenn die braun werden, dann mache ich noch Bananenkuchen raus, der sehr lecker ist.
Ja, das
machen
wir
auch. Und die werden dann, wenn die braun werden, sind die viel leckerer. Und
das Thermomix-Rezept überhaupt, ne? Da wird alles reingeschmissen.
Ich habe ein schwedisches Rezept.
Ja?
Ja, mit, und zwar ist da drin ganz wichtig, ach, wie heißt das nochmal? Natron? Nee, doch, genau, Natron. Natron, Backpulver und ist echt sehr lecker. Leckerer Bananenkuchen.
Das musst du mir mal geben.
Ja, ja. Ich glaube Gemüse. Gemüse ist so das, was am ehesten hängen bleibt. So. Also wo die Gurke dann, die wird ja dann so weich, labbrig und dann irgendwann mal weiß man, alles klar, ich hoffe, ich kriege sie noch in Feststoffen daraus. Hm? Gurken gehören nicht in den Kühlschrank? Mario?
Nein. Nein.
Alte italienische Weisheit oder was?
Oh. Ja. Oh, oh, italienisch, oh.
Ja.
Das haben wir versucht mal zu klären. Warum mal sagen Italiener immer oh, oh.
Also, gutes Thema. Ich glaube aber nicht, dass wir so viel wegschmeißen. Glaube ich nicht. Ihr?
Nein, dafür bin ich zu fett. Hm. Also ich, das Problem... Manchmal ist in der Kommunikation immer das Problem, weil kennst du diesen Präzedenzfall? Du hast mal irgendwann mal im Jahre 1701 mal was aufgegessen, was aber andere noch essen wollten. Also du warst der Letzte, der es aufgegessen hat. Und dabei, seitdem bist du die Legende, du frisst ja alles weg.
Hm?
Zitat Ende. Und dann habe ich dann, das möchte ich hier nie wieder sein, dass ich hier anderen was wegesse. Und jetzt bin ich aber die Legende, ja, warum hast du es dann nicht aufgegessen, weil wir jetzt müssen wir es wegschmeißen. Wenn ich dann aber was aufesse, bin ich aber, ach so, dann wird es aber nicht direkt gemacht, sondern verpackt in so einem, ach ist das, ach ja, ja, ich hatte davon ja nichts, okay. Dann steht es dreimal auf der Einkaufsliste, weil, ich sag, warum müssen wir es dreimal, ja, du hast das letztens Und deswegen ist das echt ein schwieriges Thema. Ich bin ich bin schuld. 90% hat sie recht, 10% bist du schuld.
Ja, bin ich. Wir nennen das einfach Ehe, oder? Also das nennt man dann einfach Ehe. Genau. Leute, bleibt uns gewogen. Schreibt an redaktion@diekeinratgeber.de und tschüss sagen wie immer der Martin.
Und Sven Pistor. Pistor, ich verpiss mich. Ich muss Pipi. Was für Übergänge.
Hier, Sicken, Jung.
Tschö. Boah, jetzt aber schnell. Sonst wird's warm.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.